Also Helmut hat heute irgendwas mir an mich, an Peter oder an Greg was zugeschickt. Genau, fang du an.
Ich bin zufällig darauf gestoßen, so wie alle anderen zufällig, jedem, der nach dem Reich Gottes trachtet, zufallen. Und ja, das glaube ich wirklich. Ich habe Gott gesucht und gefragt, was ich heute hier sagen soll oder wenn ich was sagen soll, was es denn sein sollte. Ob das für heute ist, wusste ich nicht so. Und da bin ich auf einen Typen gestoßen, bei dem ich ein gutes Zeugnis hatte, und der hatte auf seiner Webseite, eine extrem hässliche Webseite, war nicht so schön wie unsere. Also war jetzt kein, so, weiß ich nicht, war nicht alles. Ja, ne? Und da war irgendwo so ein Artikel über Deutschland. Der Typ war aus Sri Lanka. Oder ist irgendein Apostel oder Prophet oder ein Mann Gottes, was auch immer, keine Ahnung. Was er genau ist, ist mir auch egal. Auf jeden Fall ist es ein Mann Gottes aus Sri Lanka. Und dachte ich, gut, gucken wir uns das mal an. Wenn ich mir solche Prophetien oder was auch immer Artikel durchlese, ich erwarte immer Müll. Ganz ehrlich, weil die meisten sind Müll. Und was ich da gelesen habe, war kein Müll. Ich hatte ein sehr starkes Zeugnis bei einigen Sachen, die er geschrieben hat. Nicht bei allen, aber bei einigen Sachen hatte ich ein sehr starkes inneres Zeugnis. Und weil das nichts bedeutet, dass ich ein inneres Zeugnis habe, habe ich das an Paul geschickt. Und Paul hatte auch ein Zeugnis dazu. Und das bedeutet, es gibt zwei Zeugen, und das erst macht das Ganze würdig, hier gesagt zu werden. Ja, nur so viel zur Vorgeschichte. Also wir beide haben ein Zeugnis darüber.
Genau, das ist auch eher wieder eine Bestätigung von dem, was Gott in letzter Zeit uns zeigt hier in unserer Gemeinde. Und interessant ist, das ist schon von 99. Also
1999, ja.
13 Jahre ist das her. Genau.
Ja, auf jeden Fall ist der Typ nach Deutschland gekommen und Gott hat ihm einige Sachen über Deutschland gezeigt, die damals anscheinend von den ganzen anderen Leitern oder so, keine Ahnung, keiner verstanden hat oder keiner aufgenommen hat. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat man nie wieder was darüber gehört. Und das Interessante ist, die Sachen, die da stehen, sind genau die gleichen Sachen, die wir in den letzten 2 Jahren so von Greg gehört haben. Genau dieselben Sachen. Ja. Und das hat mich dann so stutzig werden lassen, weil das sonst eigentlich keiner sowas predigt. Ja, über die. Ihr habt vielleicht gehört in Blaubeuren oder auch schon vorher über die Festungen in Deutschland. Vor allem bezüglich Hass gegen Schwachheit. Ne? Jeder, der länger hier ist, der hat gehört, was dahinter steckt. Welcher Gott oder welcher Götze und welche Dämonen dahinter stecken. Und dass es eine Hauptfestung ist in diesem Land. Ja. Und in Daniel 11, 38, da lesen wir etwas über den Antichristen. Ja, okay, ihr könnt das mal lesen hier. Guck, das jetzt nie, diese komischen. Okay. Dann können wir diese komischen Verse ja mal kurz angucken. Da steht eine Sache, die werde ich vielleicht demnächst irgendwann mal predigen, aber jetzt noch nicht. Da steht: Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber und Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen, mit einem fremden Gott will und so weiter. Er wird den Gott der Festungen verehren, heißt es. Ja? Und dieser Gott, der Fest, das ist ein Merkmal für diesen Antichristen oder Mensch der Sünde oder Sohn des Verderbens, wie auch immer man den nennen möchte. Ja? Und dieser Gott der Festungen ist nichts anderes als der Gott, den Hitler angebetet hat, ja. Der hat durch die ganze Geschichte hat er verschiedene Namen und es gibt in verschiedenen Formen und verschiedene Völker geben dem verschiedene Namen. Gott nennt ihn den Gott der Festungen. Ja. Und dieser Gott bewirkt vor allem, dass die Menschen hart sind, dass sie alles Schwache verachten und ablehnen. Und Jesus hat durch Schwachheit überwunden, deswegen ist das so. Ja, Gott hat das Schwache erwählt. Jesus hat das Lamm, das geschlachtete Lamm, was ein Symbol für Schwachheit ist. Das ist der Löwe, der überwunden hat. Das geschlachtete Lamm ist der Löwe, der überwunden hat. Ja? Jesus hat am Kreuz die Mächte und Gewalten entblößt und entmachtet. Durch seine Schwachheit hat Jesus überwunden. Ja? Und das haben wir durch Greg sehr oft gehört. Er schreibt hier 1999: Germany has exalted long in military, intellectual, industrial and theological strength. Deutschland hat sich lange gerühmt in militärischer, intellektueller, industrieller und theologischer Stärke. In all these ways, the God of forces is being worshipped. Dies sind alles verschiedene Arten wie der Gott der Festungen oder eine andere Übersetzung, der Gott der Stärke. Das ist einfach nur eine andere Übersetzung. In manchen Übersetzungen steht auch der Gott der Stärke. Dies sind alles verschiedene Wege, wie der Gott der Stärke angebetet wird. The restored church alone can instruct and exemplify how the potential strength of him. Okay, nee, das nicht. Dann heißt es hier weiter. Er sagt hier, das Einzige, was Deutschland im Grunde retten kann, ist die Gemeinde. Das Einzige. Und zwar, wenn die Gemeinde das Lamm Gottes wirklich anbetet und verehrt. Das schwache Lamm. Das ist die einzige Chance, die Deutschland hat. Das ist das Einzige, was Deutschland retten wird. Ja. Sonst wird Deutschland immer wieder diesen Gott der Stärke, den Gott der Festung anbeten und sei es durch ökonomische Stärke oder industrielle Stärke oder militärische Stärke, was auch immer militärische Stärke, scheint es momentan gerade nicht zu sein, aber momentan sind wir ökonomisch sehr stark, ja, wirtschaftlich sehr stark, industriell sind wir sehr stark. Unsere Theologen waren schon immer in der Welt berühmt, ja, und die ganzen Philosophien. Interessanterweise, er schreibt hier, Deutschland war immer feindlich gegenüber Erweckungsbewegungen gesinnt. Und ihr wisst gar nicht, wie wahr das ist. Wir alle wissen, dass um die Jahrhundertwende, dass vor 100 Jahren Deutschland eine Erweckung vor der Tür stand und wir haben den Heiligen Geist hinaus befördert mit der Berliner Erklärung. Wir alle wissen, jeder Christ weiß das in Deutschland. Aber ich habe letztens ein Dokument in die Hände bekommen von einem Nicht-Christen. Ich weiß es nicht, ich glaube, das war ein Nicht-Christ. Der hat eine wissenschaftliche, aus historischer Sicht, eine Abhandlung, diese ganzen Vorfälle untersucht. Ja? Enthusiastische Schwärmer oder irgendwie sowas für religiöse Bewegungen zu der Zeit, von der Heilsame bis allem. Und was er da schreibt, war ziemlich erschreckend. Als diese ganzen Aufbrüche kamen, die schönen, netten, kleinbürgerlichen Leute sind den Christen aufgelauert und haben sie teilweise zusammengeschlagen. Ja? Als die Pfingstbewegung in Deutschland ausbrach und Leute haben sich damals noch innerhalb der Gemeinschaftsbewegung dann zu ihren eigenen Versammlungen, wo die Geistesgaben in Aktion waren, getroffen, die Bevölkerung Deutschlands hat an einigen Orten den regelrecht aufgelauert, um sie nachher zu verprügeln, die Christen. Ja? Und das waren die gebildeten, die netten, tollen deutschen Leute. Und einige Pastoren mussten richtig Schläge kriegen. Und einige Pastoren haben gesagt, so etwas wollen wir nicht. Und haben gesagt, zu Gott gesagt, Gott, lass das, das ist uns heftig. Ja? Das sind Sachen, die wusste ich noch nie. Aber stattdessen hat Deutschland war immer sehr feindlich gegenüber Erweckungsbewegungen, aber im Gegenteil dazu hat Deutschland sehr viele tödliche Ideologien entstanden. Marxismus, die ganze kritische und liberale Theologie, das ganze Nazitum, Freuds Ideologie und Jungs Ideologie, Nietzsches Nihilismus und all diese Ismen kommen alle von unserem Land. Unser Land ist sozusagen eine Brutstätte für Ideen aus der Hölle. Ja, das muss man so sagen. Und es wird Zeit, dass unser Land für das Gegenteil bekannt wird. Das wird aber nicht passieren, solange wir diesen Gott der Festungen anbeten. Dann schreibt er hier weiter: The nation of Germany has a false macho image of manhood. The men are unsmiling and gritty. Das bedeutet, die Nation von Deutschland hat ein falsches Macho-Bild von der Männlichkeit, von dem, was Männlichkeit betrifft. Die Männer, hier lächelt keiner, die sind alle grimmig. Ja, wir haben das hier in unserer Versammlung, hat es ein bisschen gedauert, bis wir gelernt haben, uns zu umarmen und zu lächeln und uns zu freuen. Ja. Und ich weiß, dass ich vor 4 Jahren noch nicht so viel gelacht habe und gelächelt habe wie jetzt. Ja, und das ist genau das, was sie erlebt haben. Ja. Dieses Mannesbild von einem Mann muss stark sein und keine Fehler machen und er muss hart sein und man muss sich das Recht zu leben verdienen und all diese Lügen vom Satan. Das ist genau das. Ja. The church will have to lead the way in meekness and kenosis, emptying. Die Gemeinde muss den Weg anführen in Demut oder Sanftmut und indem sie sich leert von all diesem Zeug. Und dann schreibt er weiter. While worshiping the God of forces, Germany cries like a little child to be loved. Während Deutschland den Gott der Stärke anbetet, schreit es gleichzeitig wie ein kleines Kind um Liebe. Und das haben wir auch erlebt. Ja? Wenn diese Festungen oder diese Abwehr und diese Mauern um die Herzen Leute zusammenbrechen, dann merkt man auf einmal, dass da kleine, verletzte, missbrauchte Kinder zum Vorschein kommen, in erwachsenen Männern und Frauen, die noch nie in ihrem Leben einen echten Vater oder eine echte Mutterliebe erfahren haben. The loss of fathers in two horrendous wars wounded Germany deeply. Der Verlust der Väter durch zwei schreckliche Kriege hat Deutschland tief verwundet. Who will heal my wounds, cries Germany? Only the church can. Wer wird Deutschlands Wunden heilen? Nur die Gemeinde wird dazu in der Lage sein. Sagte hier, Deutschland hat es nötig, dass die Liebe des Vaters in den Herzen der Menschen wieder lebendig wird. Herr, mach doch bitte Deutschland zu einem Land des Lächelns, einem Land der Farbe und einem Land der Lebhaft, des Lebens oder der Temperamentvoll, wo die Leute temperamentvoll sind. Lord, make Germany to be a country of smiles, colors and vivacity. May Germany experience the joy of the Holy Ghost. We pray for the power of the meek Lamb of God to overcome the God of fortresses that has long ruled Germany. Wir beten, dass die Kraft des demütigen Lammes Gottes, die den Gott der Festung überwindet, der so lange Deutschland regiert hat. Fathers of Germany, beware. The spirit that killed so many natural fathers will come against you. Spiritual sons will not find loyalty to give because Hitler consumed loyalty. Mistrust will assail you. Be strong, for the lamb slain from the foundation of the world is with you. Väter in Deutschland, passt auf. Der Geist, der so viele natürliche Väter umgebracht hat, wird gegen euch ankommen. Geistliche Kinder werden es sehr schwer finden, loyal zu sein oder sich unterzuordnen. Weil durch Hitler allen Glauben in Unterordnung oder Loyalität zerstört ist. Deshalb erinnert ihr euch noch daran, wo Greg über Gehorsam oder über die Leiter, die über euch sind, wie es in der Bibel wörtlich heißt, gepredigt hat. Ja. Und wo in der Bibel das Wort Leiter oder Führer oder Gehorsam, Unterordnung, überall wo in der Bibel diese Sachen erwähnt sind. Und wenn man die erwähnt in Deutschland, dann merkt man, da ist ein Widerstand. Die Leute wollen diese Sachen nicht hören. Und alle denken sofort, wenn man das Wort Führer sagt, alle denken sofort an Hitler. Wenn man Gehorsam, Unterordnung und solche Sachen, die bei Gott gut sind, denkt, alle denken sofort an diesen blinden Gehorsam, den alle gegenüber Hitler hatte. Alle denken an diese bösen Sachen. Das Ganze ist so verdreht worden. Ja. Greg hat uns das dort ziemlich deutlich gesagt. Und er sagt hier, Hitler hat das alles zerstört. Ja. Diese guten Sachen wie Loyalität, Unterordnung und solche Sachen. Seid Misstrauen wird gegen euch kommen. Ja, sobald jemand Unterordnung predigt, sofort, oh, Sekte. Oh, das ist aber nicht gut. Oh, man muss aber alles kritisch hinterfragen und so weiter. Ja, sofort kommt dieses Misstrauen. Be strong for the lamb slain from the foundation of the world is with you. Seid stark, Väter, denn das Lamm, das von Grundlegung der Welt geschlachtet ist, ist mit euch. The spiritual soil of a city can be provided by the pastorate coming together in repentance and digging their heart and offering their heart as the seedbed for their city. Der geistliche Boden einer Stadt kann so kann nur dann bearbeitet werden, wenn die Leiter Buße tun zusammen und ihre Herzen sozusagen auf, ihre harten Herzen aufbrechen und den Samen Gottes da hineinkommen lassen. Und dann ein paar Sachen, sage ich euch noch.
We prophesied that the eagle of Germany will become the dove and the bear of Berlin will become a lamb.
Wir prophezeiten, dass der Adler von Deutschland zur Taube wird und dass der Bär von Berlin zu einem Lamm wird. Wenn du noch Sachen hast, dann gib das hinzu. Ne? Und dann heißt es hier, Germany is crying in her soul about her many sorrows, but puts up a bold front. Deutschland weint in ihrer Seele über die vielen Schmerzen oder über die große Trauer, die sie hat, aber nach außen hin zeigt sie eine harte Mauer oder einen harten Schutzwall. There is much fear about failing and hence a drivenness to succeed. In Deutschland herrscht eine große Angst vor Versagen, eine große Angst, Fehler zu machen. Das hat natürlich 1999 gesagt. Seitdem habe ich, bis vor 2 Jahren, habe ich nie jemand darüber predigen gehört. Ich auch nicht, bis er zu uns kam. Und Gott hat ihm gezeigt, dass die Angst, Fehler zu machen und all das daher kommt, von diesem Gott der Stärke, von diesem Hass gegen Schwachheit. Da ist eine sehr große Angst in Deutschland, Fehler zu machen. Leute haben Angst, Fehler zu machen. Kaum einem Kind hier in Deutschland wurde erlaubt, Fehler zu machen. Und es durfte sich dabei auch nicht gut fühlen. Es hat Prügel gekriegt dafür. Genau, und das ist vom Teufel. Und deswegen ist so eine Getriebenheit, unbedingt Erfolg zu haben, eine Getriebenheit, alles richtig zu machen, ein krankhafter Perfektionismus resultiert daraus. Ja, so sagt er hier. Hitler so betrayed trust that Germany cannot trust anyone but the security of powerfulness. Hitler hat das Vertrauen von Deutschland betrogen oder verraten, sodass dass Deutschland nicht wirklich jemandem wieder vertrauen kann, außer in die Sicherheit von Stärke und Kraft. Ja, wir müssen die Besten sein, wir müssen alles pingelig genau machen, wir müssen alles super machen. Es gibt ja immer, fällt mir gerade ein, EU-Richtlinien, für die gibt es immer einen bestimmten Zeitraum, bis die ganzen Länder die erfüllen müssen. Ratet mal, welches immer das erste Land ist, das die erfüllt, bevor die Zeit überhaupt abgelaufen ist, in Deutschland. Ja, Deutschland ist der Streber, der alles immer, ja, er hat Angst, Deutschland hat Angst, Fehler zu machen. Hitler rightly understood what he was doing when he uprooted the Pergamon altar from the sites of ancient Babylon and fixed it in Berlin. Oder wird das nicht sagen? Okay. Ja, ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen Sachen, weil ich weiß, es gibt immer Leute, die fasziniert das alles. So. Ja, und das ist nicht gut. So, es ist gut als Bestätigung, aber es ist nicht gut, wenn wir dann so ein Interesse in all diesen Dingen kriegen und dann anfangen, uns darin zu vertiefen und zu studieren und so. Wir müssen auf Gott hören, wir müssen der Wolke folgen, aber nicht. Ja, aber es ist gut, das als Bestätigung zu wissen. Hitler wusste genau, was er tat, als er den Pergamon-Altar nach Berlin brachte. He was tapping into the world conquest spirit. Er hat sozusagen einen Zugang zu diesem Geist gefunden, zu diesem Eroberungsgeist. Ja, und wir wissen alle, dass alle Leute, ganz Europa, ganze Welt hat gestaunt, wie Hitler am Anfang ein Volk nach dem anderen erobert hat. Und keiner, es schien unstoppbar zu sein. Ja. What do we find in Pergamon as we read Revelation 2, 12 to 17? Was finden wir in Pergamon, wenn wir Offenbarung 2, 12 bis 17 lesen? The doctrine of Balaam, die Lehre von Bileam, selling the soul for monetary advancement, und die Seele verkaufen für Geld, für Fortschritt. The doctrine of the Nicolaitans. Nikolai, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Die Lehre von den Nikolaiten. Ja, das ist die Meinung der oder das Herrschen des Volkes, die Meinung der Masse. Witchcraft, the seed of Satan, horrible sacrifice to Satan is increasing in the country. Zauberei, im Pergamon steht in Offenbarung geschrieben, das war der Sitz des Satans, das war dieser Thron Satans, das war genau das, was Hitler nach Deutschland geholt hat, steht übrigens immer noch in Berlin, kann jeder angucken im Museum, dieser Thron Satans, ja. Und dann Lust, terrible pornography and sex shops, perhaps the worst television. Lust, Pornografie, das ist damit verbunden, mit diesem Gott der Stärke. Ja, Greg hat das auch erklärt, ihr könnt die Predigten alle darüber nachhören, wir werden das jetzt nicht nochmal alles erklären. Wenn jemand das komisch vorkommt, dann schaut euch das genauer an. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, das war's.
Was ist die Lösung, die Gemeinde, die Church, to become the sword of Christ's mouth? Genau, das ist auch etwas, was Gott aufrichtet. Also das, die Gemeinde soll das Schwert Christi in seinem Mund werden. Das ist das, was Gott auch bei uns in der Gemeinde halt aufrichtet, dass Gott diese Gabe auch aufrichtet, dass das Wort Gottes gepredigt wird, aber das geht nur aus einem Leib hervor, welcher rein ist und welcher sich von all diesen Dingen abgeschworen hat und von all den Härten und von all den richtigen Wegen, die man selber hat, abgeschworen hat. Und die zu einer Gemeinde wird oder zu so einem Bild wird, wie die Sünderin, die zu den Füßen von Jesus gesessen hat, geweint hat. Das ist eine der schwierigsten Dinge, glaube ich, für uns Deutsche, ist einfach den Schmerz und all das, was in uns drin ist, oder all die Härten aufzubrechen und einfach vor Jesus zu weinen und vor Jesus echt zu sein und vor Jesus schwach zu sein. Da beschreibt, glaube ich, auch vorher, was Gott ganz generell gesagt hat, Vater's Blessing, also er sagt über den Segen des Vaters, das ist eine der wichtigsten Dinge ist überhaupt, die wir brauchen. Dass wir schwach sein können. Und er beschreibt ein Mädchen, welches behindert an den Füßen von dem Vater die ganze Zeit ist. Und wie sehr das dein Herz hat berührt, weil dieses Kind so sehr den Vater liebt und so sehr abhängig ist von dem Vater und immer an den Füßen von dem Vater sein will. Und das ist etwas, was wir auch als Gemeinde, wo wir halt wirklich hinkommen wollen. Wir wollen hier nicht alles richtig machen. Wir wollen hier nicht zusammenkommen, um eine perfekte Show zu machen. Und wir wollen hier zusammenkommen, wir wollen diese Härten aufbrechen und echt sein. Und vor den Füßen Jesu weinen. Keiner von uns hier und niemand von uns hier hat einen Anspruch, alles richtig zu machen. Und toll auszusehen. Also, das ist etwas, wo wir denken, dass Gott uns halt daran erinnert und wo das, was für uns, also als ich das gelesen habe, was ziemlich gut ist, dass wir nicht. Ja, das gibt es ein zweiter Zeuge und das ist halt, wir sind keine Spinner, sondern Gott tut etwas. Und Gott tut es gründlich, weil er etwas zeigt, was keiner sieht. Und was keiner viele Jahre gesehen hat. Dass wir ein starkes, richtiges Volk sind, das alles richtig tun will, das die Dinge korrekt machen will und wir als Christen das in der Theologie und in den ganzen Doktrinen, auch in den evangelikalen Doktrinen, alles richtig machen wollen. Und bloß nichts, was irgendwie uns durcheinander bringen kann.
Dass die richtige Lehre uns wichtiger ist, als Barmherzigkeit zu haben.
Ja, und das ist das geht nicht. Das ist in Gottes Augen ein Gräuel, das wird Gott nie ehren. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie Jesus das halt machen wird und wie Jesus das weiter aufbrechen wird. Und deswegen, wir wollen euch ermutigen, dass ihr schwach seid. Wir wollen euch ermutigen, dass ihr, wenn wir zusammenkommen, dass wenn euch nach heulen zumute ist, dass ihr heult. Und dass er diese Härten aufbrecht, die in unserem Land sind. Es muss es ein Volk geben, welches damit anfängt. Also ich glaube nicht, dass das einmal geschieht an einem Abend, sondern dass es ein Prozess ist. Als in Argentinien die Erweckung war, die haben euch eine Woche geweint.
Oder 52 Tage.
52 Tage und die Tränen waren auf dem Boden zu sehen. Da stand Wasser von den Tränen von den Menschen. Und wir sind noch sehr weit entfernt davon. Und wir müssen auch diesem Gott Sinais begegnen, wir müssen seiner Gegenwart begegnen, wir müssen all die Härten, die in uns sind, aufbrechen lassen. Aber es ist gut zu hören, dass Gott das wirklich schon jemand vor vielen, vielen Jahren gezeigt hat. Und dass Jesus etwas wirklich Echtes macht. Genau. Ich will uns ermutigen, echt zu werden. Lass uns nicht keine Showleute werden, sondern echt werden. Und all die Härten aufbrechen, die der Feind in den letzten Tagen, Wochen und auch in den letzten Jahren aufgebaut hat. Genau.
Paul hat heute gesagt, dass die meisten von uns eigene Vorstellungen haben, die hindern. Ich habe das Sonntag gesagt und letzten Donnerstag habe ich das auch gesagt. Wir hören das jetzt das dritte Mal. Das sollte uns zu denken, das ist wirklich ernst. Wir haben wirklich unsere Vorstellungen, wie Gott ist, sind eines der größten Hindernisse. Und ich werde da weitermachen, wo wir Sonntag aufgehört haben. Wir haben Sonntag über das Volk Israel in der Wüste gesprochen. Und wir haben von der Bibel gezeigt, dass das ein Modell oder ein Vorbild, ein Wegweiser ist. Ein Plan. Ja. All die Stationen, die das Volk gemacht hat. Wir haben gesehen, dass Jesus all die gleichen Stationen in seinem Leben durchmachen musste. Und wenn man die Bibel studiert, wird man merken, dass Männer wie Josef, David, Mose auch alle diese Stationen durchmachen mussten. Das Volk Israel musste aus Ägypten rauskommen. Jesus wurde als kleines Kind aus Ägypten rausgerufen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, sagt Gott. Ja, Josef, Gott sagte zu Josef, der König, der deinem Sohn nach dem Leben trachtet, ist tot, komm wieder in das Land. Und Josef zog mit Jesus und Maria aus Ägypten raus. Und der Auszug aus Ägypten ist die Trennung von der Welt. Das ist die Wiedergeburt, die Errettung von der Welt, oder der Beginn der Errettung, ja. Das Rauskommen aus diesem Weltsystem. Als nächste Station war der Durchzug durch das Meer. Das ist ein Sinnbild für die Taufe. Ja, und 2. Korinther sagt Paulus, dass sie alle durch das Meer auf Mose hin getauft wurden. Ja, und die nächste Station von Jesus war seine Taufe. Nach der Taufe kommt die Begegnung am Sinai, was genau an Pfingsten geschah und was nichts anderes ist als ein Sinnbild oder eine Vorausschattung für die Begegnung mit dem Heiligen Geist, ja, mit dem Gott der Heiligkeit. Gott am Sinai hat Gott seine ganze Heiligkeit gezeigt. Und heutzutage wird das oft vergessen, dass der Heilige Geist zuallererst ein Heiliger Geist ist, ein Geist, der uns die Heiligkeit zeigt. Nicht, natürlich gibt er uns auch Gaben und Kraft und sowas, aber das ist nicht das Wichtigste. Der Heilige Geist ist jemand, der uns die Heiligkeit Gottes zeigt. Und wenn wir das erleben, dann werden wir weglaufen vor diesem Gott der Heiligkeit, vor diesem heiligen Gott, weil wir uns erschrecken, so wie das Volk Israel, wie fast alle außer Josua und Mose. Oder wir werden es zulassen, dass wir sterben. Ja, die 70 Ältesten sagen, in 5. Mose lesen wir das, wir können diesem Gott nicht länger zuhören, wir werden sterben. Ja, das ist richtig. Wenn wir diese Begegnung mit dem Gott der Heiligkeit haben, werden wir sterben. Alle unsere Vorstellungen über Gott werden sterben. Alle unsere falsche Religiosität, alle unsere Lügen und alle unser komisches Zeug, das muss der Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, wird alles, was verzehrt werden kann, verzehren, wenn Leben nahe kommt. Ja, es gibt keinen anderen Weg. Der andere Weg ist, dass wir von diesem Gott weglaufen, so wie das Volk Israel das gemacht hat. Dass wir es nicht ertragen, dass dieser Gott zu uns redet. Das ist die andere Möglichkeit. Das ist die nächstwichtigste Station. Ja, und bei Jesus, nach seiner Taufe, wurde Jesus vom Heiligen Geist erfüllt. So, und die nächste Station danach ist die Wüste für das Volk Israel. Und für Jesus war dann nach die nächste Station auch die Wüste. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. So, nach der Wüste musste Jesus sterben und auferstehen. Und Tod und Auferstehung wird durch den Durchzug vom Jordan symbolisiert. Ja, das ist erstaunlich sogar. Die Lade musste eine bestimmte Anzahl Schritte vorausgehen. Das ist genau die Anzahl Jahre, die bis zur Kreuzigung Jesu. Das kann man nachrechnen. Aber darüber werden wir heute nicht reden, das könnt ihr selber. Ja, das sind erstaunlich viele Parallelen. Und nach dem Sterben und Auferstehen ist Jesus in den Himmel gefahren. Er hat sich, ist in die Ruhe Gottes eingegangen und hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Nach dem Durchzug des Jordans ist das Volk in das verheißene Land gezogen, in die Ruhe, aber sie sind nicht zur Ruhe gekommen. Sie waren wieder ungehorsam und haben nicht alle Feinde besiegt. Ja, und deswegen heißt es im Hebräerbrief, da wartet noch eine Ruhe auf das Volk Gottes. Und das Ziel, wir haben das in Psalm 78, glaube ich, gelesen, ja, wir werden das heute vielleicht nochmal lesen, es steht in mehreren Stellen, das Ziel war nicht einfach nur, dass sie in das verheißene Land reinkommen. Das Ziel war der Berg Zion. Und auf diesem Weg hatten sie die Wolke. Und die Wolke war der Wegweiser. Es war Gott selbst. Mose hat Gott angefleht. Gott hat Mose dreimal gebeten, gib mir doch ein... Gott hat Mose dreimal vorgeschlagen, ich werde dir einen Engel mitgeben. Der wird all die Feinde, vor allem die Jebusiter, besiegen. Mose hat gesagt, nein Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann führen wir uns nicht hinauf. Und dann sagt Gott, soll ich selbst mitgehen mit euch? Mose sagt, ja, wenn du das nicht tust, dann... So, Mose war nicht zufrieden mit der Kraft, Mose war nicht zufrieden mit einem Engel, der all das erledigt. Ja, es ging Mose nicht nur darum, dass einfach der Job erledigt wird. Mose wollte wirklich mit Gott sein. Und Gott hat sich darauf eingelassen. Gott ist das eingegangen und ist selbst mitgezogen mit der Wolke. Wir haben Verse gelesen, wie der Herr sprach aus der Wolke. Die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Ja, die Wolke war ein Schutz und die Wolke war der Wegweiser. Und das Ziel der Wolke ist der Berg Zion. Nicht der Berg Sinai, nicht die Pfingsterfahrung. Das ist nicht das Ziel, das ist eine Station. Aber der Ziel ist der Berg Zion. Das ist sehr wichtig für uns als Gemeinde. Okay, wir fangen mit 4. Mose 9 an. Es könnte gut sein, dass es noch einen dritten Teil über die Wolke gibt. Wir werden heute auch nicht über Mose hinauskommen. Wahrscheinlich nicht. 4. Mose 9, und zwar Vers 15. Und da heißt es, und an dem Tag, als die Wohnung, die Stiftshütte, aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung anzusehen wie Feuer bis zum Morgen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, das muss ich noch wiederholen. Wann erschien die Wolke zuerst? Wo das Volk die Grenzen Ägyptens verlassen hat. Dann tauchte die Wolke auf. Und das ist die erste Absonderung oder Trennung, die notwendig ist. Wir müssen die Welt verlassen. Wenn wir noch mit einem Bein in der Welt, in Ägypten sind, wir werden die Gegenwart, die manifeste Gegenwart Gottes, die Wolke ist die manifeste Gegenwart, nicht die Allgegenwart, es ist die manifeste Gegenwart Gottes. Wir werden diese Gegenwart Gottes als unseren Wegweiser, Gott mit uns, werden wir nicht haben. Wir müssen Ägypten verlassen, wir müssen die Wege der Welt aufgeben. Es geht nicht anders. Und, ja, das ist das Prinzip, Trennung von der Welt, herauskommen von diesem System der Welt, Wiedergeburt, Errettung. Ohne das haben wir keine Chance, in die Gegenwart Gottes dauerhaft bei uns zu haben. Das ist aber noch nicht alles. Nachdem die Stiftshütte gebaut wurde, ließ die Wolke sich auf der Stiftshütte nieder. Und ab dem Moment war sie nur noch bei der Stiftshütte. Und das ist die. Und die Stiftshütte war außerhalb des Lagers. Ja? In 2. Mose 33, 7 lesen wir: Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Das Lager war auch unrein. Das Lager vom Volk Gottes selbst war auch unrein. So ist eine zweite Absonderung. Die, ja. Man muss Gott selber suchen. Man muss aus dem Lager rauskommen. Jesus Christus wurde außerhalb des Lagers gekreuzigt, heißt es im Hebräerbrief. Das ist die zweite Absonderung, die geschehen muss. Ja, nachdem das Heiligtum errichtet wurde, hat die Wolke gesagt, das ist mein Platz. Die ist nicht mehr vor oder dahinter. Am Anfang ist sie hinter und vor den. Zuerst ist sie vor dem Volk Israel hergezogen. Als die Ägypter hinter ihm herkam, ist sie dahinter gegangen, zwischen den Ägyptern, war sie wie eine Wand zwischen den Ägyptern und Israel. Aber als die Stiftshütte stand, erschien die Wolke immer auf der Stiftshütte. Die Wolke, die Gegenwart Gottes, verlangt einen Wohnort. Das ist das Prinzip, was dahinter steht. Ja, ein besonderer Ort. Und dieser Ort muss außerhalb des Lagers sein. Dieser Ort ist das Zelt der Zusammenkunft. Mose nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf. Interessant. Ne? Mose schlug das Zelt für sich auf. Außerhalb des Lagers steht da. Das war kurz nachdem das Volk das goldene Kalb angebetet hat. In 2. Mose 33, 7. Mose schlug es sich. Er schlug das für sich auf, weil er wusste, ich muss Gott suchen. Ich muss Gott begegnen. Er nannte das Zelt der Zusammenkunft. Warum? Weil er da mit Gott zusammengekommen ist. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Jeder, der Gott begegnen wollte, musste das Lager verlassen, steht da. Ja. Und was immer das für dich bedeutet, aber wenn du Gott suchst und Gott begegnen willst, du musst das Lager verlassen. Und es in 2. Mose 33, Vers 9 und 11, da steht: Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Paulus hat es genauso gemacht. Nachdem Paulus diese radikale Bekehrung erlebt hatte, dieses Verlassen von Ägypten, da ist Paulus nicht sofort zum nächsten Christen gelaufen und hat gesagt, bitte du, was ist denn, klär mich mal bitte auf, welche Bücher soll ich lesen, oder Bücher gab es damals noch nicht, mit wem, was sind die wichtigsten Lehren, was muss ich alles wissen? Nein, Paulus ging in die Wüste für eine ziemlich lange Zeit. Und er sagt nachher selber, ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut beraten. Gott selbst hat mir das gesagt. So, Paulus ist außerhalb des Lagers gegangen. Das Lager war da. Und das Lager war gar nicht so schlecht. Aber Petrus, Johannes und Theus und all die Leute, all die anderen Leute waren da drin. Ja? Und aber Paulus hat Gott gesucht. Wir müssen Gott suchen. Und jeder, der Gott sucht, wird ihm begegnen. Und das ist versprochen. Nicht sofort. Ja, wird eine Weile dauern. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Das ist die andere, im Vers müssen wir noch mitnehmen, weil das ist die andere einzige Person, die diese Wolke, die Nähe der Gegenwart Gottes wirklich ausgehalten hat. Zwei Personen von diesen Millionen Menschen, es gab nur zwei Personen, die Nähe Gottes ertragen haben. Josua und Mose. Gott hat an einer Stelle die 70 Ältesten gerufen und sollten ihm nahe kommen. Und die sind mit Mose auf den Berg gestiegen bis zu einem gewissen Punkt, wo Gott dann sagte, stopp, ab jetzt geht nur noch Mose weiter und ihr wartet hier alle. Ja. Wir sind das in 2. Mose. Das steht in, Moment, Zweite Mose 24, da heißt es, Vers 1, da sprach der Herr zu Mose, steige herauf zum Herrn. Mose ist übrigens, ich habe 6-mal gezählt, 6-mal ist er auf den Himmel gestiegen. Nicht schlecht, ne? Für so einen alten Mann, 80 Jahre. Steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von fern. So, und dann in Vers 9 heißt es, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und die 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels und sie schauten Gott und aßen und tranken. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose samt seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, wartet hier auf uns. Wartet hier auf uns, bis wir wieder zu euch gekommen. Aha. Und was haben die Ältesten gemacht? Die sind alle wieder runtergegangen. Weil Mose hat ein bisschen länger gebraucht und Josua. Die haben nicht gewartet. Die sind alle wieder runtergegangen. Ja. Und als sie wieder runtergegangen sind, haben sie ein goldenes Kalb gemacht. Obwohl sie ziemlich nah bei Gott waren vorher. Das ist ziemlich heftig. Okay. Die Wolke oder die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes verlangt ein Heiligtum, ein Ort der besonderen Ehrerbietung, Anbetung, ein Ort der Gottesfurcht. Und wir müssen die Gegenwart Gottes und den Heiligen Geist ehren und ihm in unseren Herzen diesen Wohnort bereiten. Und in unserem Herzen muss dieses Zelt der Zusammenkunft aufgerichtet werden. Und wenn in unserem Herzen so Dinge sind wie Kritik, Unvergebenheit, Richten, Fehler suchen, Härte, Unbarmherzigkeit, wenn solche Dinge sind, das ist kein Ort, wo die Taube landen wird. Als Noah die Taube aus dem Boot lässt, die ist wieder zurückgekommen. Weil sie ist nicht überall, sie wollte nicht überall landen. Das ist ein Zeichen für den Heiligen Geist und für Gottes Gegenwart. Die wird sich nicht überall niederlassen. Ja. Die Wolke Gottes Gegenwart, Gott hat immer ein Ziel. Gott, sobald wir die Grenzen Ägyptens verlassen, ist Gott da, um uns aufzunehmen. Ja. Aber wir denken dann, oh cool, die Wolke ist jetzt bei uns. Ich habe das so oft dieses Zeugnis gehört und selber auch erlebt. Leute bekehren sich, erleben die Nähe Gottes und nach einer Woche, einem Monat oder einem halben Jahr ist sie verschwunden und sie wissen nicht warum. Ja, die Wolke, die hat ein Ziel. Gott hat ein Ziel. Der Heilige Geist hat ein Ziel. Er will dich wohin führen. Und wenn du ihm nicht folgst, dann wirst du irgendwann verlieren. Das nächste Ziel ist, dass du ihm ein Ort, ein Zelt, ein Wohnort bereitest. Wenn du das nicht tust, wirst du ihn verlieren. Und wenn du das getan hast, dann geht's weiter. Ja. Wenn du durch das Meer gegangen bist, wenn du Ägypten verlassen hast und durch das Meer gegangen bist, dann führt die Wolke dich dahin, dass du ihm einen Ort der Begegnung in deinem Herzen errichtest. Und wenn du das getan hast, wird er dich als nächstes zum Sinai führen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ja. Okay. Jetzt haben wir in 4. Mose 9, Vers 15 gelesen, an dem Tag, da die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Interessanterweise wird es hier nicht das Zelt der Zusammenkunft genannt, wie überall sonst bis jetzt, sondern auf einmal hier steht, die Wolke bedeckte das Zelt des Zeugnisses. Und das ist etwas Interessantes, das ist kein Zufall. Also das ist nicht einfach so da, sondern das hat der Heilige Geist mit Absicht dahingeschrieben. Ich habe letztes Mal schon gesagt, in den meisten Fällen sehen wir heute nicht eine Wolke hier. Ja? Obwohl Gott das auch machen kann. Aber die meiste Art und Weise, wie wir der Wolke folgen, ist, indem wir auf das innere Zeugnis hören, was wir haben. Im Johannesbrief wird es die Salbung, die in euch ist, die euch alles lehrt, genannt. Ja, ich habe ja heute, als ich diesen Artikel gelesen habe, von dem Mann Gottes, hatte ich in mir dieses innere Zeugnis, ja, ein inneres Amen dazu. Ja, und ich bin dem gefolgt. Aber ich weiß ein, so, ich bin dem gehorcht, ich habe dem gehorcht. Ja? Das habe ich letzten Sonntag auch schon erklärt und wir haben auch schon einige Predigten darüber gehört. Und ich weiß, dass vor 4 Jahren, 4,5 Jahren, fing ich an, ich wusste so, ich muss es lernen nach dem inneren Zeugen, nach dem Zeugnis des Geistes, nach der leisen, ruhigen Stimme Gottes darauf zu hören. Ich muss es lernen, auf diese leise, sanfte, kleine Stimme zu hören. Und das ist schwer. Ganz oft sagt die Stimme dir nicht das, was alle anderen von dir erwarten. Ganz oft sagt sie dir etwas, was du gerade nicht tun willst. Und das ist schwer. Ja? Aber das ist genau, wie wir dir wollen gefolgt. Und es kann sein, dass wir da Fehler machen. Das wird passieren. Damit müssen wir sogar rechnen. Ja? Müssen wir Buße tun und weiter versuchen. Die Wolke bedeckt das Zeugnis. Die Wolke legt sich da, die Gegenwart Gottes wird da sein, wo wir auf das Zeugnis hören. Auf das Zeugnis des Geistes. Ja? Wenn wir das tun, folgen wir der Wolke. Das sehen wir hier verdeutlicht. In Apostelgeschichte 5,32, da heißt es, denn wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ja? Das ist eine Art und Weise, den Heiligen Geist zu bekommen. Gott zu gehorchen. Das ist eine Art und Weise, mehr den Heiligen Geist zu bekommen, ihm zu gehorchen. Und dann heißt es weiter in Offenbarung 6, Vers 9, ich sah unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Wie gesagt, der Vers sagt uns, es gibt zwei Dinge, wegen denen es Verfolgung gibt. Wegen des Wortes Gottes Willen, das wussten wir schon, im Gleichnis von Seemann sagt Jesus ja auch, denn Verfolgung entsteht um des Wortes Gottes Willen. Und hier sagt der Heilige Geist uns, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum Verfolgung entsteht, nämlich weil man ein Zeugnis hat und auch dieses, nach diesem Zeugnis lebt, weil man dem gehorcht. Und überall da, wo Leute Gott mehr gehorchen als den Menschen, wird es Verfolgung geben. Und alle, die fromm und gottselig leben wollen, müssen Verfolgung bleiben, schreibt Paulus an Timotheus. Die Verfolgung kommt nicht nur wegen des Wortes Gottes Willen, das haben wir schon sehr häufig erlebt, dass der geistliche Kampf richtig intensiv wird, ja, wegen des Wortes Gottes Willen, wenn man unverfälscht das Wort Gottes spricht. Aber Verfolgung und Widerstand kommt auch da, wo Leute auf das innere Zeugnis hören. Ja. Und wenn wir als Leitung auf das innere Zeugnis hören, versuchen darauf zu hören, das Zeugnis sagt nein, wir machen das jetzt nicht so, wie 90% von allen Anwesenden das hier gerne hätten, ja. Dann wissen wir, der Teufel wird wahrscheinlich zu all denen, deren Wunsch wir jetzt nicht erfüllt haben, sagen, oh, die mögen dich nicht und so weiter. Ja. Aber wir müssen, das ist der Widerstand, das ist müssen Gott mehr gehorchen als die Menschen. Das ist so. Okay, wir lesen weiter. Vers 15 haben wir. Ja, die Wolke hat das Zelt des Zeugnisses bedeckt. Es ist einmal das Zelt der Zusammenkunft und es ist einmal das Zelt des Zeugnisses. Und wir lesen 4. Mose 9, Vers 16, den nächsten Vers. Die nächsten Verse. So war es alle Zeit. Die Wolke bedeckte sie, aber bei Nacht war sie anzusehen wie Feuer. Das haben wir letztes Mal schon über diese zweifache Natur der Wolke geredet. Ja, für die Ägypter war die Wolke Tod. Für die Israeliten war die Wolke Schutz. Paulus schreibt, Christus ist dem einen ein Geruch zum Tode, dem anderen ein Geruch zum Leben. So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf. An dem Ort aber, an dem sich die Wolke niederließ, da lagerten sich die Kinder Israels. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Kinder Israels auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung ruhte, so lange lagerten sie sich. Okay. Hier steht einmal, sie brachen auf, wenn die Wolke sich erhob. Und dann haben wir gerade gelesen, sie brachen nach dem Befehl des Herrn auf. So, das ist dasselbe. Ja? Das ist das Gleiche.
Wenn wir merken, die Gegenwart Gottes ist verschwindet, dann ist es, wissen wir, das ist der Befehl des Herrn. Hier passiert etwas. Wenn wir merken, Gott geht in die eine Richtung oder die Gegenwart drängt uns, das innere Zeugnis Gottes drängt uns, das zu machen, das ist der Befehl des Herrn. Wenn der Heilige Geist durch die leise Stimme zu uns spricht, das ist der Befehl des Herrn. Es ist nicht so, okay, lass mal probieren oder so. Ja? Nein, es ist der Befehl des Herrn. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Knechte jetzt auf. Und wir lesen weiter, 19. Und wenn die Wolke viele Tage lang auf der Wohnung verweilte, so beachteten die Kinder Israels die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur einige Tage auf der Wohnung blieb, so lagerten sie sich doch nach dem Befehl des Herrn und brachen auf nach dem Befehl des Herrn. Und wenn es auch vorkam, dass die Wolke nur vom Abend bis zum Morgen blieb und sich die Wolke am Morgen erhob, so brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht und die Wolke erhob sich, so brachen sie auch auf. Oder wenn die Wolke zwei Tage oder einen Monat oder längere Zeit auf der Wohnung verweilte und auf ihr ruhte, so lagerten sich die Kinder Israels und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, dann brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisung des Herrn gemäß dem Befehl des Herrn unter der Leitung Mose. Ich weiß nicht, was Gott euch jetzt während des Vorlesens schon alles gezeigt hat, aber die offensichtlichste Lektion daraus ist, wir müssen flexibel sein. Und es gibt kein Rezept und es gibt keine Vorschrift und wir können nicht planen. So, weil die Wege Gottes sind viel höher als die Wege des Menschen. Es wird ziemlich lächerlich, wenn wir im Voraus versuchen herauszufinden, wo wird die Wolke hingehen, wie wird die Wolke uns durch die Wüste führen. Ja? Und wenn ihr jetzt hört, was der Geist gerade euch gesagt hat, dann wisst ihr, dass das eine Bestätigung ist von dem, was Paul am Anfang gesagt hat. Und wenn ihr es nicht gehört habt, dann erkläre ich euch das jetzt. Ja? Wenn wir eigene Vorstellungen und Konzepte haben, dann werden wir nie warten, bis die Wolke sich erhebt. Oder wir werden nie sofort aufbrechen, wenn die Wolke nur eine Nacht da ist. Wir werden gemäß unserer Vorstellung ziehen. Weil unsere Vorstellungen sind dann unser Führer. Das geht nicht. Wir müssen flexibel sein, wir müssen hörend sein. Und wenn die Wolke lange bleibt auf einer Stelle, wenn der Heilige Geist beschließt, dass wir 3 Wochen lang über den Bund hören, dann hören wir eben 3 Wochen lang über den Bund. Ja. Und wenn der Heilige Geist beschließt, dass wir die interessanten Themen nur einmal ganz kurz anstreifen, dann ist das eben so. Ja. Das kann so sein. Wir müssen flexibel sein, wir wissen nicht wie lange. Wir lesen hier viele Tage, einige Tage, eine Nacht. Ja, wir müssen sogar nachts. Wenn der Heilige Geist uns nachts weckt, wenn wir nachts aufwachen und wir merken, die Gegenwart Gottes ist da, dann möchte Gott wahrscheinlich nicht, dass wir weiter schlafen. Er möchte, dass wir mit ihm reden oder beten, ihn suchen, was auch immer. Ja. Mir fällt gerade ein, ja, egal. Manchmal will Gott auch, dass man um 1 Uhr nachts Dämonen austreibt. Okay. Ja, man muss wirklich flexibel sein. Ja? Und ich muss auch sagen, ich bin nicht sehr gut darin, nachts zu hören, weil ich habe meine Vorstellung, was nachts passieren hat, nämlich, dass ich tief schlafe und keiner mich stört. Das ist meine Vorstellung. Ja? Das ist ein Bereich, wo ich hoffentlich noch mit Gottes Gnade den Sieg haben werde. Auf jeden Fall müssen wir es lernen, lange zu warten. Das ist wichtig. Ja, wir müssen wirklich warten lernen. Mir fällt gerade eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament ein. Denn Geduld tut euch Not. Ich glaube, es ist Jakobus oder Hebräer. Denn Geduld tut euch Not, dass ihr durch langes Ausharren die Verheißung Gottes erbt. Es gibt bestimmte Verheißungen Gottes, die kann man nur durch langes Warten bekommen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ich muss den Vers machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn richtig zitiert habe. Ich glaube Hebräer. Und Geduld tut euch Not. Hebräer 10, Vers 36.
Denn standhaftes Ausharren, so heißt es hier in dieser Übersetzung, tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen erlangt. Ohne ein standhaftes Ausharren, ohne geduldiges Warten, können wir bestimmte Verheißungen nicht bekommen. Ja? Es wird in Hebräer 10 erklärt. Ich glaube, es steht noch irgendwo, aber das ist okay. Aber wir haben sehr, sehr viele Anweisungen in der Bibel, dass wir geduldig warten müssen in bestimmten Dingen. Ja? Also das müssen wir lernen. Vor allem, wenn wir so dieses geistliche Zappel-Philipp-Syndrom haben, was bei uns viele haben. Ja? Man erkennt das daran, dass man ständig in Gedanken eine Idee hat, was jetzt doch alles geschehen müsste, zum Beispiel. Ja? Oder dass man ständig Gedanken hat, oh, wie war das gemeint, wie hat er das gemeint, wie ist das, was meint er damit, wie ist das, was bedeutet das, was wollte er jetzt wirklich damit sagen. Das sind alles so Manifestationen, dass unser innerer Mensch sehr wie ein kleiner Bengel ist. David sagt an einer Stelle, weiß irgendjemand, wo das steht, ich habe meine Seele beruhigt, sodass sie wie ein entwöhntes Kind ist. Ja, irgendwo ist er unterstrichen, aber finde ich bestimmt jetzt nicht. Ja, so, wenn wir so geistliches ADHS-Syndrom haben, ja, nicht still sein können, immer Aufmerksamkeit brauchen, immer nach vorne rennen müssen, weil wir was sagen wollen, immer irgendeine Vorstellung haben, das muss jetzt geschehen, das ist sehr ungesund. Ihr verpestet hier die ganze Atmosphäre damit, ihr werdet Gottes Stimme nicht hören. Ja, das ist wirklich nicht unangenehm, vor allem für uns Leiter. Es nervt. Aber wir werden auch Gott verpassen und werden die Verheißung nicht kriegen. Ja, wir müssen lernen zu warten. Wir müssen auch lernen, schnell aufzubrechen. Okay. Dann haben wir gelesen in 4. Mose 9, Vers 23. Im letzten Vers, dann ist es, nach dem Befehl des Herrn lagen sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisung des Herrn gemäß dem Befehl des Herrn unter der Leitung Mose. Ja. Der Befehl des Herrn kam hier unter der Leitung Mose, das bedeutet, es erfordert Unterordnung. Und wenn jemand sein eigenes Ding machen will, sein eigenes Leben leben will, wird er nicht der Wolke folgen. Ja, wenn jemand seinen eigenen Vorstellungen folgen will, wird er nicht der Wolke folgen. Apostelgeschichte 16, Vers 10, da heißt es, da hat Paulus ein Gesicht gehabt von einem Mann in Mazedonien, der sagt, komm und hilf uns. Und da heißt es dann, das schreibt dann der Schreiber der Apostelgeschichte, der nicht Paulus war, Lukas, als er, Paulus, aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkünden. Warum hatten sie nicht alle die Vision? Ja? Wäre ja nur fair. Woher wissen sie, dass das nicht einfach nur irgendein komischer Traum war, oder dass Paulus etwas Falsches gegessen hatte, oder etwas zu viel Wein getrunken hatte und dann Vision hatte? Paulus hatte die Vision, und alle wussten, okay, das ist Gott. Er hat die Vision, als aber er dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass der Herr uns berufen hatte. Die waren ein Herz und eine Seele, die waren eins. Ja. Und wenn ein Leib eins ist, bei Gott gibt es immer Leitung, ja, weil es muss auch immer Unterordnung geben und Demut. Und bei Gott gibt es auch immer Erwählung und ja. Wo der Leib, Gott wird niemals allen genau die gleiche Vision geben wollen. Ja. Manchmal zwei oder drei, damit man das Zeugnis hat. Ja. Aber diese Leute, die wussten, okay, Paulus hat die Vision, das ist klar. Die mussten nicht warten, bis sie auch die Vision hatten. Sie haben sich Paulus unterordnet und sie wussten, Gott hat uns damit berufen. Die waren eins. Das ist ein Beispiel für echte Einheit. Ja. So, und genauso war das hier. Ja. Sie folgten der Wolke, sie folgten dem Befehl des Herrn gemäß der Leitung Mose.
Okay. Jetzt 4. Mose 12. Ja, hier kommt jetzt die übliche Reaktion auf Leitung und auf Unterordnung. Miriam aber, 12 Vers 1, und Aaron redeten gegen Mose, wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Aha. Ja, keine Ahnung. Gibt der Herr alleine Paulus Vision? Ich weiß es nicht. Ja. Sie sprach, das ist übrigens nicht das erste Mal, das ist das einzige Mal, dass Mose diesen Vorwurf kriegt. Ja. Gott, bei dem Aufruf von der Rotte Korachs passiert genau das Gleiche. Da geht es nur nicht so glimpflich aus wie hier. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Natürlich redet er auch zu dem, klar. Gott redet zu allen. Aber sie war nicht die Leiter. Ja. Bezüglich der Leitung redet Gott zu Mose. Bezüglich all der anderen Sachen oder ihrer, was bezüglich dem, was Aaron und Miriam betraf, redet Gott auch zu Aaron und zu Miriam. Ja, an einer Stelle fällt mir gerade ein, da redet Gott zu Aaron und sagt, traue nicht um deine Söhne. Ja. Natürlich redet Gott zu allen. Aber es hängt immer davon ab, worum geht es jetzt? Und wenn Gott einen als Leiter auserwählt hat, dann wird bezüglich der Leitung des Weges, wird Gott zu der Person zuerst reden. Gut, wenn die Person nicht hört und so weiter. Ne? Aber natürlich, das heißt nicht, dass Gott nicht zu allen redet. Natürlich redet Gott. Gott redet zu uns allen, betreffend unserer Sünden, die wir zu bekennen haben. Da müssen wir nicht zu Leiter gehen. Du, habe ich diese Sünde? Was sagt Gott? Muss ich das machen? Ja? Ist das meine Berufung? Was sagt Gott? Nein, Gott redet bezüglich deiner Berufung, was Gott von dir will, redet Gott eigentlich normalerweise zu dir selber. Aber bezüglich der Leitung hat Gott zu Mose geredet. Da war Mose sein erster Ansprechpartner. Redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger oder demütiger Mensch, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Das spricht zu allen drei, nicht nur zu Mose. Geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte, und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte. Jetzt kommt die Wolke in Aktion. Ja. Und wir sehen einen weiteren Aspekt der Wolke, den wir so vorher noch nicht gesehen haben. Und er rief Aaron und Miriam, und die beiden gingen voraus. Und er sprach, hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren, oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Das sagt Gott übrigens nur von wenigen Leuten, dass sie treu sind. Ja. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund und von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Er schaut die Gestalt des Herrn. Ups. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und er ging. Paulus schreibt nicht ohne Grund. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, es sei denn aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Ja. Jeder Mensch, der ein Gerücht oder eine Aussage über einen Ältesten hört und keine zwei oder drei Zeugen dazu hat und das einfach so annimmt, der geht einen ganz gefährlichen Weg. Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und er ging. Und der Herr ging. Wie sah das aus, dass der Herr ging? Steht im nächsten Vers. Und die Wolke wich von der Stiftshütte. Und siehe da, war Miriam aussätzig wie Schnee. Nur wenn die Wolke geht, das ist Gericht. Als die Bundeslade war später, als sie Kriege geführt haben unter dem Propheten, als die Söhne von dem, wie hieß der fette Prophet? Eli, danke. Ja. Da wollten sie so als letzte Maßnahme die Bundeslade in das feindliche Heerlager bringen, weil sie wussten, ja, dachten ja, eigentlich ist ja die Gegenwart Gottes auf dieser Lade zwischen den Cherubim, sollte es eigentlich sein, und sie bringen die dahin, aber sie merken, die Gegenwart Gottes ist nicht da. Die Wolke ist nicht da.
Ja. Und als die Leute das realisieren, dass die Gegenwart Gottes aus ihnen gewichen ist, kriegen die Schrecken. Eine Frau, die kriegt so einen Schrecken, eine schwangere Frau, dass sie plötzlich gebiert, dass das Kind plötzlich kommt. Ja? Und sie nennt das Kind Ichabod, die Herrlichkeit oder die Gegenwart Gottes ist gegangen. Das Gewicht. Gott ist nicht mehr bei uns. Ja. Ichabod ist das Gegenteil von Emmanuel. Emmanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ichabod ist das Gegenteil davon. Ja, das war so ein... weil die Israeliten wussten eigentlich, wenn Gott nicht mit uns ist, sind wir eigentlich verloren. Gott sagt, ich führe euch in ein Land, wo Nationen sind, die viel stärker sind als ihr. Okay. Wenn die Wolke oder die Nähe Gottes oder die Gegenwart Gottes verschwindet, das ist immer Gericht. In welcher Form auch immer. Hier ist es in Form von Krankheit. Ja? Und dann lesen wir das und Mose war sehr sanftmütig, haben wir vorher gelesen. Mose macht sofort Fürbitte. Das ist ein Merkmal für einen echten Mann Gottes, dass er für seine Feinde Fürbitte tut. Ja, sie haben gegen ihn geredet. Mose geht zu Gott und sagt, Gott, bitte erbarm dich doch, lass Miriam nicht sterben. Mose wusste, wie ernst das ist. Ja, lass sie nicht sterben. Er sagt, heile sie doch, heile sie doch. Da sprach der Herr zu Mose, So, Vers 15. So wurde Miriam 7 Tage lang, die hatte dann Aussatz und Gott sagt dann, 7 Tage lang soll der andauern. So wurde Miriam 7 Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen, das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen war. Danach aber brach das Volk auf von Hazor, sie lagen sich in der Wüste Paran. Was bedeutet das? Dass das Volk jetzt wieder aufbricht nach 7 Tagen. Vor 7 Tagen war die Wolke gewichen. Und wir haben in 4. Mose 9 gelesen, das Volk brach nur dann auf, wenn die Wolke sich erhob. Das heißt, nach 7 Tagen muss die Wolke wieder gekommen sein. Die Wolke ist verschwunden, für 7 Tage lang. So lange hatte Miriam Aussatz. Die Wolke kam wieder und sie brachen auf. Ja. Und das zeigt uns, wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, das ist Gericht. Das ist nicht gut. Ja. Und jetzt lesen wir in 5. Mose 31. Und Jahwe sprach zu Mose, siehe, deine Tage sind herangenaht, dass du sterben sollst, rufe Josua und stellt euch in das Zelt der Zusammenkunft, dass ich ihm Befehl erteile. Eigentlich, manchmal wundern sich die Leute, warum, wie kommt Gott gerade auf Josua, warum nicht Aaron oder irgendjemand anders? Ja? Josua ist der einzige Mensch, der die Nähe Gottes erträgt. Und deswegen wird er auch zum Leiter. Ja, das ist Gottes Kriterium für Leiterschaft. Und Mose und Josua gingen hin und sie stellten sich in das Zelt der Zusammenkunft und Jahwe erschien in dem Zelt, in der Wolkensäule und die Wolkensäule stand über dem Eingang des Zeltes. Ja, 5. Mose 31, 14, 15. Und das ist die letzte Erwähnung der Wolke in Mose. Und in Josua wird sie nicht erwähnt und im Buch Richter wird sie nicht erwähnt und im Buch 1. Samuel wird sie nicht erwähnt, im Buch 2. Samuel wird sie nicht erwähnt. Und die nächste Erwähnung der Wolke kommt erst wieder in 1. Könige, Kapitel 8. Schreiben wir das mal auf. 1. Könige, Kapitel 8. Die Wolke verschwindet. Das Volk dachte, die Gegenwart Gottes ist immer noch da irgendwo, aber sie haben das sehr bitter feststellen müssen, die Gegenwart Gottes war nicht da. Ja, die Lade Ikarot, die Gegenwart war gewichen, die Wolke war nicht mehr da. Und im Buch Könige, 1. Könige, Vers 8. Da lesen wir, da taucht die Wolke auf einmal wieder auf. Nachdem sie jahrelang nicht mehr zu sehen war. Auf einmal taucht die Wolke wieder auf und das ist kein Zufall. Da heißt es in Vers 6, also Salomo hat den Tempel fertiggestellt. Der Tempel war auf dem Berg Zion. Ja. Bis zur Zeit von David war der bei Jerusalem und der Berg Zion in Hand der Jebusiter, einem kananitischen, heidnischen Volk, von dem Gott dreimal gesagt hat, ihr sollt die auf jeden Fall platt machen. Haben sie nicht gemacht, waren sie ungehorsam. Josua hat sich nicht getraut, die anzugreifen. David, eines der ersten Handlungen, die David als König gemacht hat, war, er hat Jerusalem angegriffen und die Jebusiter vertrieben. Und man sieht, die Jebusiter waren ein sehr stolzes Volk. Und Salomo baut, David hat die Lade zurückgebracht, Salomo baut den Tempel. Und jetzt bringt Salomo die Lade in den Tempel.
Ja. Vers 6. Und die Priester brachten die Bundeslade an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses. Interessant, den Sprachort des Hauses. Das kannten wir vorher so noch nicht, diese Bezeichnung, der Sprachort. Aber wir haben in Mose schon gelesen, das ist das Zelt des Zeugnisses. Und das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ja. Das macht durchaus Sinn, das als Sprachort zu bezeichnen. Das ist der Ort, wo Gott spricht. Sie brachten die Bundeslade in ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand, und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Und dann heißt es weiter, in 10 und 11, und dann die ganzen Priester sind da, ja. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und das ist, hier ist die Wolke endlich am Ziel, auf dem Berg Zion, in einem Heiligtum. Das ist das Ziel. Ja. Und das Reich, das Königreich Salomos, symbolisiert die Herrschaft Gottes über die ganze Erde. Sie symbolisiert das tausendjährige Reich Gottes, wo Gott vom Berg Zion aus über die ganze Erde herrscht, wo das Gesetz von Zion ausgehen wird. Ja. Wo Gott wirklich endlich sein Ziel erfüllt hat. Ich habe das schon oft gesagt, Gott möchte nicht einfach nur irgendwie viele Leute bekehren. Ja, Gott, das ist nicht Gottes Ziel. Es ist ein Weg, es ist notwendig, dass sich Leute bekehren. Es ist nötig, dass die Vollzahl der Heiden eingeht. Ja. Aber Gott gibt sich nicht damit zufrieden, dass er eine große Anzahl von Nachfolger hat oder so. Ja. Gott wird sich erst damit zufrieden geben, wenn alle seine Pläne, die er vor Grundlegung der Welt hatte, erfüllt sind. Und einer dieser Pläne war, dass ihm die ganze Erde gehört, dass die ganze Erde voll ist mit seiner Herrlichkeit, dass das Gesetz, sein heiliger Maßstab von Zion ausgeht und alle Menschen auf dieser Welt sich nach seinen Gesetzen leben müssen und danach richten müssen, dass auf der ganzen Erde Friede herrscht, dass die Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden, dass der Wolf neben dem Lamm liegt und dass die Natter mit den Kindern spielt, dass ein totaler Frieden ist, dass die ganze Schöpfung erlöst wird, dass auf der ganzen Erde ein paradiesischer Zustand ist. Mit weniger wird Gott sich nicht zufrieden geben. Gott wird sich nicht damit zufrieden geben, dass ein Land oder eine Stadt durch Erweckung gereinigt wird oder näher oder die Gemeinde in ihre Berufung kommt und in ihrem fünffältigen Dienst oder was auch immer in ihren Gaben wirkt und Wunder hält, das ist viel zu wenig. Das reicht nicht aus. Gott wird sich erst zufrieden geben, wenn alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht wurden. Und Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und wartet darauf. Und er hat keine Depression, das wird passieren. Jesus hat nicht den geringsten Zweifel, dass das passieren wird. Ja? Und das ist der Ort. Der Berg Zion, in Hebräer lesen wir, ist nichts anderes als, es ist nicht ein kleiner, dreckiger Hügel in Jerusalem, es ist nichts weniger als das himmlische neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Und das neue Jerusalem, für alle, die damit nichts anfangen können, wenn ihr denkt, das ist ein komischer Kasten, ein rechteckiger oder ein Würfel oder eine Pyramide, die man auch dreht. Ja. Nein, das neue Jerusalem, es wird an einer anderen Stelle auch Zelt genannt, in Offenbarung. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsverse. Wir lesen den. Den habe ich so oft schon, aber egal. Das ist, ja, Offenbarung 21. Das ist die Stelle, wo sich die ganzen Ratschlüsse Gottes erfüllen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Dies ist das Ende, oder der Anfang vom, oder ja, das Ende von dem, was wir als Weltgeschichte kennen. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens, umsonst, wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber, die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Dieses Zelt der Zusammenkunft, was in der Wüste ein tatsächliches Zelt war und was heute ein Zelt in unserem Herzen ist. Denn wir sind der Tempel. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes sind? Der Tempel ist heute kein Zelt aus Dachsfellen oder aus Tierfellen mehr, wie es in der Wüste war. Und der Tempel ist heute auch kein Gebäude aus Stein, wie es zu Zeit Salomos war. Ja, der Tempel ist heute eine Gruppe von Menschen und die, besonders die Herzen dieser Menschen. Und wenn diese Herzen von all dem Dreck und all den falschen Vorstellungen gereinigt werden, dann sind diese Herzen der Tempel. Aber Gott wird nicht eher ruhen, ja, bis der wirkliche Berg Zion, nicht dieser dreckige Hügel in Jerusalem, sondern bis das wahre Zion, das neue himmlische Jerusalem, kommt. Und wisst ihr, alle Helden in Hebräer, die in Hebräer aufgezählt sind, die wussten, dass das das Ziel ist. Jeder Mensch, der wirklich der Wolke folgt, der weiß, dass Zion das Ziel ist. Von Abraham heißt es in Hebräer 11, ja, Abraham hatte die Verheißung, ich werde dich in das Land bringen und du wirst Nachkommen haben wie Sand am Meer und so weiter. Und dann sagt Gott irgendwie so, nach 400 Jahren oder so, dann wird das Maß der Sünde voll sein und deine Nachkommen werden das ganze Land bevölkern und die werden zahlreich sein. Ja. Aber, und das hat sich auch erfüllt. Und man könnte denken, wow, Abraham wusste das alles, aber das war nicht, Hebräer sagt, das war nicht das wirkliche Ziel, was Abraham vor Augen hatte. In Hebräer 11, Vers 10, da heißt es, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja? In Vers 8 heißt es, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den mit Erben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wartet auf dieses himmlische Jerusalem. Abraham wartete darauf, dass das Zelt Gottes, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen, dass das sich erfüllt. Dass Gott für immer von Israel redet. Und die Frage der Jünger, nachdem Jesus aufgestanden ist, ja, die zeigt, dass die Jünger dasselbe Ziel haben. Ja, wir lachen ja immer über diese Frage, oder ich habe es oft erlebt, wie viele Christen, ich lache jetzt nicht mehr darüber, weil ich weiß, was das, warum die das fragen. Die Jünger fragen ja, Jesus lehrte sie 40 Tage, worüber? Über das Reich Gottes, über die Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist Gottes Herrschaft über die ganze Erde. Jetzt ist es nur in der wahren Gemeinde Gottes sichtbar, woanders nicht, aber irgendwann wird es auf der ganzen Erde sichtbar sein. Und dann heißt es hier, da fragten ihn, ja, Apostelgeschichte 1, Vers 3, ihn erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihn während 40 Tage erschien und über das Reich Gottes redete. Und dann heißt es in Vers 6, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Weil mit Gottes Reich, Gottes Herrschaft anbricht, wird das Israel mit beinhalten. So, die Jünger hatten dieses Ziel. Und ich kann euch zeigen, dass alle Männer Gottes in der Bibel, bei David wird es besonders deutlich, aber alle, die hatten, jeder, der der Wolke folgt,
Jeder, der wirklich dem Heiligen Geist gefolgt ist und dem inneren Zeugnis gefolgt ist, der wusste, das Ziel ist nicht, dass jetzt hier meine Familie toll wird oder dass die Gemeinde groß wird oder dass hier viele... Das Ziel ist, dass Gott kommt und die ganze Erde beherrscht. Und es gibt kein geringeres Ziel. Und die Gemeinde ist Gottes Werkzeug dafür, das herbeizuführen. Ja. Und um nichts weniger geht es, wenn wir vom Berg Zion kriegen. Und die Wolke wird uns dahin bringen. Und wir müssen vorher noch am Berg Zion vorbei, am Berg Sinai vorbei. Ja. Und wir wissen nicht, wie das genau passieren wird. Ja. Aber die Wolke wird uns zum Berg Zion bringen. Deswegen habe ich letztes Mal auch gesagt, wir können uns nicht mit Pfingsten zufrieden geben. Wir müssen zum Berg Zion. Jesus. Es ist ziemlich erhebend, über diese Dinge auch nur nachzudenken. Und es erstaunt mich und verwundert mich, dass wir mitmachen, dass du uns auserwählt hast, dass du Menschen auserwählst, um den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt deine Weisheit zu demonstrieren. Und dass du Staub und Würmer auserwählst, um diese gewaltigen Ziele zu durchführen. Und wie Paulus sagt, wer ist dazu fähig? Wir sicherlich nicht. Nur du in uns bist dazu fähig. Und wenn du uns dazu berufst, so wollen wir auf deinen Ruf reagieren. Und wir wollen auf deinen Ruf antworten. Und wir sagen, ja Herr, wir wollen das. Und ja Herr, wir wollen der Wolke folgen. Wir wollen diese Berufung, mit der du uns rufst, wir wollen die festmachen, wir wollen die irgendwie antworten. Und Vater, du siehst, dass wir seit 4 Jahren versuchen, der Wolke zu folgen. Und du siehst, wie lächerlich unsere Bemühungen sind. Und wie oft wir nachher erkennen mussten, dass wir total verführt waren oder überhaupt keine Ahnung hatten und nicht wirklich dein Geist nicht wirklich verstehen konnten. Und man muss ja kein Prophet sein, um zu wissen, dass das uns noch oft passieren wird, Gott. Und wir wissen auch, dass du weißt, dass du daran denkst, dass wir nur Staub sind. Du denkst daran, heißt es, sagt David, dass wir aus Staub gemacht sind. Und wir bitten dich, dass du uns gnädig bist. Und wir, all unser Vertrauen legen wir in dich, denn wenn du uns dazu berufst, dann muss es für dich auch nicht unmöglich sein, dass wir das schaffen, Gott. Und wir vertrauen darauf, dass du in uns das bewirken wirst. Christus in uns ist unsere ganze Hoffnung. Christus, du in uns bist all unsere Hoffnung. Das wollen wir dir sagen. Christus in uns ist all unsere Hoffnung. Du bist unsere Hoffnung, Christus. Und gib uns die Gnade, zeige einem jeden hier, wo er aus Ägypten rauskommen muss. Zeige einem jeden hier, wo er außerhalb des Lagers gehen muss, um dich zu suchen. Jesus, wir wollen dich finden. Wir wollen nicht Gaben, Wundern hinterherlaufen oder irgendwelchen Visionen oder sonst was. Wir wollen dich haben, und wie Mose sagte, wenn du nicht mit uns gehst, dann führ uns nicht herauf. Und wir wollen irgendwann mal nach Zion kommen. So wie all diese Helden in Hebräer 11, von denen es heißt, dass sie jetzt schon in diesem Leben das Zeugnis hatten, dass sie in Zion angekommen sind. Und dann war ihnen alles egal. Dann war ihnen egal, ob sie verfolgt wurden, ob sie ausgelacht wurden, ob sie verspottet wurden, ob sie umgebracht, zersägt oder aufgefressen wurden von wilden Tieren. Sie hatten das Zeugnis, dass sie in Zion angekommen sind, dass sie am Ziel ihrer Reise sind. Und wie Paulus sagt, mir liegt hinfort die Krone der Gerechtigkeit bereit, die auch allen anderen bereit liegt, welche seine Erscheinung lieb haben. Und wir wissen, was deine Erscheinung ist, Jesus. Wir wissen, dass du uns erscheinst. So wie du den Israeliten in der Wolke erschienen bist, so manifestierst du dich hier
durch deinen Heiligen Geist, durch deine manifeste, spürbare Gegenwart. Und wir wollen deine Erscheinung lieb haben, Jesus. Wir wollen deine Wolke lieben. Und wenn deine Nähe bewirkt, dass wir es nicht aushalten, wie die 70 Ältesten, weil auf einmal in uns so viel aufsteht gegen dich, weil sich in uns so viele Sachen erheben, so viel Sünde und Dreck und so viel Eigenleben und so viel von unserem Selbst, was seine eigenen Wege gehen will, Jesus, dann gib uns Gnade, du bist unsere einzige Hoffnung, dass wir unser Selbstleben wirklich verlieren, dass wir wirklich in den Tod gehen und nur noch für dich leben. Jesus, du siehst die Herzen von allen Leuten, die das wirklich wollen. Zeig ihnen, wenn du sie rufst, zeig ihnen, wie sie auf diesen Ruf reagieren sollen. Amen.
Gleich ein Lied zum Abschluss. Wir müssen einfach, wenn Gott zu euch gesprochen hat, reagiert gegenüber Jesus. Ja. Ja, bevor wir ein Lied singen, ich glaube, das habt ihr Sonntag nicht gemacht. Einmal Siegfried und Heidi sind jetzt bei uns angekommen. Ihr seid jetzt umgezogen, ne? Könnt ihr mal aufstehen. Ihr seid, gehört ja schon zu uns. Siegfried und Heidi, steht mal auf. Genau, genau, ihr wart ja schon öfters da, aber jetzt seid ihr richtig da. Genau. Ja, wir freuen uns auf euch und sind gespannt, was Gott tun wird. Mit euch, mit uns, mit uns allen. Genau. Okay, lass uns noch ein Lobbild für Jesus singen. Hast du eins?
Mit Ruhr.
Ein was?
Ruhr.
Ruhr.